Unser Thema heute Abend geht um den Plan, den Gott hat mit unseren Finanzen, mit unserem Geld. Die Bibel spricht uns auch viel darüber. Und unser Geld ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und es wäre eine große Lücke, wenn Gott nicht auch dafür einen guten Plan für uns hätte. Und im Wort Gottes finden wir verschiedenste Passagen darüber, wie wir mit unserem Geld umgehen sollen und können und wie uns das Ganze zum Segen wird und zum Segen für das Reich Gottes. Das Thema Geld, denke ich, hat eine erhebliche Bedeutung in unserem Leben und wir sollten nicht den Fehler machen, dem irgendwie keine Bedeutung beizumessen, weil letzten Endes ist hinter unserem Geld, hat es etwas mit unserer Zeit zu tun, und zwar mit einem erheblichen Anteil an Zeit. Die meisten von uns gehen jede Woche einige Stunden arbeiten, um Geld zu verdienen. Es hat etwas mit unserer Kraft zu tun, die wir investieren, in Schule, in Ausbildung, in Fortbildung, um in Arbeit zu sein, in Beschäftigung zu sein. Es hat wesentlich was mit unserer Begabung zu tun, die wir einbringen in unserer Arbeit, in unserem Beruf. Und vielleicht hat der eine oder andere von uns auch was geerbt, von den Eltern, vielleicht ein Haus oder Besitz oder Geld. Und von daher, wenn wir also über Geld sprechen, reden wir doch über einen erheblichen Teil unseres Lebens. Und von da ist es nicht irgendeine Nebensache. Und ich kenne das zumindest so aus meiner Verwandtschaft, dass Geld so ein Thema ist, über das man nicht spricht. Und wo es, wenn es um Geld geht, es immer ein bisschen komisch wird. Und dann sind wir Deutschen ja ohnehin die, die auf allerhöchstem Niveau klagen können. Und wenn man in anderen Ländern ist, hat man eine andere Beziehung, was ist reich und was ist arm. Also das Thema Geld ist wichtig und es betrifft einen erheblichen Teil unseres Lebens. Und deshalb hat Gott auch dafür einen Plan, sonst wäre ein bedeutungsvoller Lebensbereich nicht unter seiner Herrschaft oder nicht unter seiner Kontrolle. Wir wollen mal beginnen mit einer Schriftstelle aus dem 3. Johannes 2. Dritter Johannesbrief, Vers 2. Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Das 3. Johannes 2. Also hier ist die Rede von Wohlergehen und Gesundheit und dass es unserer Seele wohlgeht. Und ich bin überzeugt, dass es Gottes Wille ist für jeden von uns, dass es uns in all diesen Bereichen wohlgeht. Also dass wir in seelischer Hinsicht es uns gut geht, dass es uns gesundheitlich gut geht und dass es uns auch finanziell wohl geht. Ich glaube, dass das der Wille Gottes ist für uns. Oder die negative Seite, fortwährendes Versagen oder andauernde Niederlage oder Frustration oder andauernde Armut sind nicht Gottes Plan für unser Leben. Ich bin überzeugt davon, dass Armut kein Zeichen besonderer Heiligkeit ist, weil es nicht im geringsten dem Wesen Gottes entspricht. Wir haben einen großzügigen und reichen Gott, der gerne austeilt und von seinem Charakter, von seinem Wesen her ein Gott ist, der gerne gibt und große Freude am Geben hat. Und genau wie es sein Charakter und sein Wesen ist, soll es auch unser Charakter, unser Wesen werden oder sein. Immer wenn ich über das Thema predige, war ich immer an ein Erlebnis erinnert. Ich habe ja vor vielen Jahren mal in der Landeskirche gearbeitet und war dort als Filmmissionar unterwegs im Jungen Männerwerk damals zu DDR-Zeiten. Und wir hatten einen Dokumentarfilm über Mutter Teresa in Indien. Und also zumindest so in christlich-religiösen Kreisen, wenn dieser Name fällt, ist ja schon ganz große Ehrfurcht im Raum. Da ist große Verneigung. Und in diesem Film ist es ja ausführlich dargestellt, was da an Hingabe und an Aufopferung geschieht. Und es gehört zu, oder gehörte zu ihren Grundmaximen und Grundsäulen in der gesamten Arbeit, in der gesamten Philosophie, die dort geschah. Die totale und absolute Armut der Schwestern. Also alle, die in diesem Stift, oder ich weiß nicht, wie man es nennt, also alle, die in dem Werk dienten, besaßen, außer das, was sie auf ihren Leib trugen, absolut nichts. Und das wird in diesem Film so dargestellt, als ob das so das hohe Level ist, Gott nachzufolgen und ein hohes Level von Heiligkeit. Und ich bin nicht überzeugt, dass das schriftgemäß ist. Es ist dem Wesen Gottes, großzügig zu sein und zu geben, total entgegen. Und ich weiß nicht, ob das ein Zeugnis ist für unseren Gott. Ich bin überzeugt, Armut ist kein Zeichen besonderer Heiligkeit. Und ich will mit einer relativ steilen These einsteigen in das Thema Geld. Unsere Einstellung zum Geld offenbart unsere Einstellung zu Gott. Und dann könnt ihr am Ende selber entscheiden, ob die These stimmt oder nicht. Lasst uns mal aufschlagen, Matthäus 6. Matthäus 6, ich lese mal den Abschnitt zwischen Vers 19 und 24. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir starten nochmal im Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Also hier ist die Rede von Schätze sammeln. Und es ist enorm entscheidend, wo wir unsere Schätze haben, weil dort, wo unser Schatz ist, ist unser Herz. Regnet das hier bei euch rein? Nee, ne? Dann können wir das offen lassen, ne? Also wenn ihr nass werdet, dann sagt ihr Bescheid, ne? Können wir das Tor zumachen. Ich finde das sehr tröstend, weil wir in einer Zeit leben, wo, finde ich, enorm deutlich wird, wie Reichtum auf dieser Welt von heute auf morgen sich in Wohlgefallen auflöst. Ich weiß nicht, ob ihr das ein bisschen mitverfolgt habt, dass also sehr reiche Menschen binnen von Minuten Geld im Milliardenbereich verloren haben. Ich habe was gelesen von Warren Buffett, das ist ja wohl ein sehr reicher Mensch, der hat sicherlich mehr Geld wie wir alle zusammen hier im Raum. Und alleine er hat durch die ganze Krise und die Dinge, die ja sowieso niemand wirklich versteht, wir reden aber nur alle von solchen Krisen, über 100 Milliarden Dollar verloren. Jetzt ist das nicht so, dass uns das großes Mitleid irgendwie erregt, dass jetzt von den vielen anderen 100 Milliarden 100 Dollar fehlen. Das ist auch nicht das, worum es mir geht, sondern es zeigt uns, ich glaube, so deutlich wie nie zuvor, wie wenig Sicherheit in diesem Ort von Schätzen ist. Wie von heute auf morgen sich ein gewaltiger Reichtum, wo man menschlich vielleicht denkt, wenn ich das hätte, dann hätte ich Ruhe, dann hätte ich keine Sorgen mehr, dann wäre alles gut. Von heute auf morgen in nichts auflöst. Und wenn hier steht, wir können uns Schätze sammeln im Himmel, wo weder Motte noch Frost zerstören, wo Diebe nicht durchgraben, wo niemand mit unserem Schatz spekuliert und alles verspielt. Und dann plötzlich eine Bank pleite ist und das Geld weg ist oder irgendwelche anderen Dinge. Ich erinnere mich, den Jahren nach der Wende, verschiedenste Leute haben in Dinge investiert, im guten Glauben, den Beratern gegenüber und stellte sich raus, ja, also wir haben sie ja schon auf das Risiko hingewiesen, aber leider, das Geld ist jetzt weg. Das auch im näheren Bekanntenkreis gehabt. Damals 10.000 mühevoll ersparte D-Mark investiert, weil man will ja auch nicht dumm sein. Und da legt man das mal dort an und mal hier und glaubt da Versprechungen. Aber irgendwie ging es doch schief und es ist halt irgendwie weg. Und der Herr gibt uns hier eine Perspektive. Wir können uns also Schätze sammeln im Himmel, wo das alles nicht geschieht. Wo also unser Schatz ewig bleibt. Das ist eine sehr bedeutungsvolle Perspektive. Weil wo unser Schatz ist, ist auch unser Herz. Und der Herr möchte, dass unser Herz bei ihm ist. Deshalb muss auch unser Schatz bei ihm sein. Und dann ist hier die Rede von der Lampe des Leibes. Und ich glaube, hier ist ja von dem Auge die Rede. Das geht hier um das Thema Begehren mit den Augen. Vieles, wo in uns Neid kommt oder Begehrlichkeit oder Verlangen nach irgendetwas, das startet darüber, dass wir das sehen mit unseren Augen, begehren. Oder wir kennen das auch aus den Geboten, du sollst nicht begehren deines Nächsten. Haus, Grund, Frau, Vieh und so weiter. Vor einigen Jahren war, ich glaube, eine Audi-Werbung in den Medien, wo exakt damit geworben wurde. Da sieht man so einen Herrn in den reiferen Jahren auf einer Lader stehen und Hecke schneiden, eine ganz hohe Hecke, und er schneidet die sehr viel tiefer und plötzlich durch das Abschneiden ist sein Blick frei zum Nachbar. Da steht der neue Audi. Und die Werbung war darauf aufgebaut, dass der Nachbar jetzt so neidisch ist, dass er auch den Audi haben muss. Aber da wurde exakt mit etwas geworben, wo die Schrift sagt, wenn das Licht in dir Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis in dir? Also mit den absolut verwerflichen und niedrigen, verdorbensten Beweggründen wurde da geworben, dass es jetzt der Nachbar, nachdem er den Audi gesehen hat, er nicht mal aushalten konnte, bis er auch einen hat. Also das ist das, was er meint, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun das Auge klar ist, so wird der ganze Leib Licht sein. Also es geht viel über die Augen, wenn es um Besitz geht, um Begehrlichkeiten, die Lust der Augen. Und wenn wir da klar sind, dann ist unser ganzer Leib klar. Und dann Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, entweder Gott oder dem Mammon. Und vielleicht, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, was ist Mammon. Und viele verstehen darunter Geld. Aber das ist ja nicht gemeint. Geld als solches ist einfach nur Geld. Und Geld ist weder schmutzig noch gut. Geld ist Geld. Was hier die Schrift meint, dass wir nicht dem Mammon dienen können, und wenn wir dem Mammon dienen, dass wir damit Gottes Feind sind, das ist die Liebe zum Geld. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Also, wenn die Bibel von Mammon spricht, und da gibt es auch noch andere Stellen, dann meint es nicht das Geld als solches, sondern es meint diese böse, geistliche, finstere Macht, die uns über die Liebe zum Geld versklaven will, die uns vorwärts peitscht, die uns antreibt, die uns in Unruhe versetzen will, in allen Bereichen abgesichert zu sein und für alles vorgesorgt zu haben und die höchste Dividende dort rauszuholen und den höchsten Zinssatz hier und das nochmal schnell da anlegen und getrieben zu sein von diesen Dingen. Das ist das, was die Bibel meint mit Mammon. Die geistliche Kraft, die uns über die Liebe zum Geld versklaven will. Und wenn wir Gott lieben, müssen wir diese geistliche Kraft hassen. Und wir sind als Kinder Gottes aufgerufen, einen kontinuierlichen Kampf gegen diese Macht zu führen. Und wir sind aufgerufen zu achten, dass diese Kraft keine Macht in unserem Leben findet. Und täuschen wir uns nicht, wir halten uns manchmal davon für völlig frei, obwohl wir es nicht sind. Also den Mammon zu hassen bedeutet nicht, das Geld als solches zu hassen, sondern die satanische Macht zu verabscheuen, die Menschen durch Geld versklavt. Und die Frage, die hier gestellt ist, wem werden wir dienen? Und wenn wir uns umschauen, unsere Gesellschaft dient dem Mammon. Und zwar mit aller Kraft. Und meine Beobachtung ist, dass in dem gesamten Bereich der Wirtschaft eine Totalauflösung biblischer Werte stattfindet und dass die gesamte Philosophie in Unternehmen, Unternehmensleitung mit 100% mit aller Kraft dem Mammon dient. Und dass da jegliche soziale Verantwortung, jegliches Gewissen, jeglicher Gedanke hinter all den Stellen sind Menschen, hinter den Menschen sind Familien, hinter den Menschen sind Kinder, die dadurch ernährt werden, in unserem Land in den letzten Jahren in totaler Auflösung begriffen ist. Wenn ich überlege, zu einer Zeit, wo ein Robert Bosch eine Firma gegründet hat oder Herr Siemens, wäre es undenkbar gewesen, in so einer Verantwortungslosigkeit Konzerne und große Unternehmen zu führen, wie das heute üblich wird. Es sind Leben in einer Gesellschaft, die dem Mammon dient. Es reicht heute nicht mehr aus, dass eine Firma gewinnbringend arbeitet, sondern das muss mehr Gewinn sein. Es genügt nicht mehr, dass alle Mitarbeiter bezahlt sind, alle Rechnungen beglichen sind und ein großer Gewinn bleibt in einer mehrstelligen Millionenhöhe. Das reicht heute nicht mehr, es muss noch mehr sein. Das ist alles am Ende zurückzuführen auf diese satanische Macht, die Menschen versläuft durch die Liebe zum Geld. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Zwickauer Horchmuseum war, kann ich sehr empfehlen. Gleich, wenn ihr über die Brücke geht, am Eingang rechts, wo es ganz am Anfang mit den ganz alten Autos startet, ist eine Tafel. Da könnt ihr nachlesen, dass August Horch als Unternehmer sehr erfolgreich war in Zwickau, die ersten Automobile baute. Und dass schon er damals vor zig Jahren von seinem Aufsichtsrat aus seiner eigenen Firma gedrängt wurde, weil er der Meinung war, ich als Unternehmer habe eine moralische Verantwortung für meine Beschäftigten und deshalb werde ich nicht Gewinn machen um jeden Preis. Und deshalb werde ich diese und diese Dinge nicht tun. Das hatte zur Folge, dass August Horch sein eigenes Unternehmen verlassen musste und auf der anderen Straßenseite wieder bei Null anfing. Als ich das las, dachte ich, meine Güte, diese Art und Weise vorzugehen, die ist auch nicht neu. Viele, viele Jahre her. Also wir sind als Kinder Gottes aufgefordert von der Schrift, dass wir uns darüber im Klaren sind, was ist Mammon und dass wir den Kampf dagegen führen, dass dieser Geist in unserem Leben keinen Einfluss hat. Und das will der Herr zu unserem Besten, damit wir nicht am Ende leer ausgehen, damit wir nicht am Ende dastehen. Und deshalb zeigt uns dann die Schrift, wie das Reich Gottes aufgebaut ist und wie es funktioniert. Und das ist ein ganz bekannter und viel zitierter Vers, Matthäus 6,33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles bezieht sich auf all die materiellen Dinge, die wir alle brauchen. Also die Bibel sagt nicht, dass wir alle ohne diese Dinge auskommen müssen. Ohne Kleidung, ohne Essen, ohne Wohnung. Der Herr sagt, wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und all das, was ihr braucht, wird euch dazugegeben. Das Schlüsselwort in diesem Vers ist zuerst. Was ist zuerst? Das ist auch die Frage, dienen wir Gott oder dienen wir dem Mammon? Was ist zuerst? Also nicht in das Extreme verfallen, Gott gönnt uns jetzt gar nichts mehr, wir dürfen nichts besitzen, am besten ganz arm sein in einer runtergenummerten Wohnung oder in einem fast zusammenbrechenden Haus und am besten unser Auto ist 20 Jahre alt und total verrostet und vergammelt und dreckig und dann nähern wir uns dem, was Gott gefällt. Das ist nicht das, was das Wort sagt. Das Schlüsselwort ist zuerst. Was ist zuerst in unserem Leben? Und wenn wir uns zuerst danach ausstrecken, was sind die Dinge des Reiches Gottes und seine Gerechtigkeit, wird der Herr dafür sorgen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Gott will an erster Stelle sein. Schriftstelle aus Sprüche 3, 9 und 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Gott will an erster Stelle sein. Das ist eine grundsätzliche Aussage, die sich durch die gesamte Bibel zieht. Und wir können das auch sehen, dass Gott im Alten Testament sein Volk reich gesegnet hat, wenn sie ihm nachgefolgt sind. Immer wenn die Könige Gott an erste Stelle setzten und Götzendienst abschafften, immer dann ging es damit einher, dass materieller Segen kam. Wenn wir anschauen, Abraham kommt als Ausländer in ein fremdes Land und innerhalb von einer gewissen Zeit wuchs er an zu einer Nation und war anerkannt in dem ganzen Land und hatte Unmengen von Knechten und Mägden und riesige Mengen Vieh. Immer dann, ihr könnt es durch die ganze Schrift sehen, wenn ein Mensch gesagt hat, Gott ist die erste Stelle in meinem Leben, Gott ist die Nummer eins, dann war das immer verbunden mit Segen und Wohlergehen im materiellen Bereich. Dann haben wir eine Warnung im Kolosser 3, 5, da geht es um die Glieder, die auf der Erde sind, die wir töten sollen. Und da ist auch Habsucht genannt, die Götzendienst ist. Habsucht meint, dass wir Dinge für uns haben wollen. Und das ist Götzendienst. Und wenn das um Geld geht, wenn wir Geld hinterherjagen, wenn das unsere treibende Kraft ist, wenn das unser Leben bestimmend ist, dann machen wir Geld zu unserem Gott. Dann befinden wir uns im Götzendienst. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Dann haben wir noch eine Schriftstelle, 1. Timotheus 6, ab 9 oder 10. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Oder man könnte hier auch das Wort Mammon einsetzen. Nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und es ist tatsächlich, wie es hier an dieser Schriftstelle steht, wer sein Geld liebt über alles andere und wer dem nachjagt, dass der Geldberg immer größer wird. Und das kann man ablesen in so ganz praktischen Verhaltensweisen, dass jemand, ich nehme jetzt mal fiktive Zahlen, sich gerne ein Auto kaufen will, was meinetwegen 20.000 Euro kostet und dafür aber mindestens 40.000 Euro auf dem Konto braucht, damit, wenn er die 20.000 für das Auto ausgegeben hat, noch die 20 hat, um sich sicher zu fühlen. Das ist zum Beispiel so ein Anzeichen dafür, dass jemand das Geld liebt. Dass der Gedanke unerträglich wäre, wenn ich jetzt all meiner Spartes ausgebe, was mache ich denn dann? Und wenn dann was ist denn dann? Und insofern, sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt, wie solche Leute, die dann Geld angelegt haben oder da sehr viel Aufwand betreiben, was sie doch für Schmerzen haben, gerade jetzt in Zeiten von Krise. Ich kann mich noch gut erinnern, als die Währungsumstellung war von D-Mark, von DDR-Geld auf D-Mark, und da gab es ja diesen Festsatz, wo man 1:1 getauscht bekam und dann noch darüber hinaus halt 1:2. Und meine Frau und ich wohnten damals ganz in der Nähe von der Sparkasse und konnten aus unserem Wohnzimmerfenster die Eingangstür der Sparkasse sehen. Und ich weiß nicht, was ich erinnern kann, dass da in den Zeiten kurz vor dieser Beginn des Umtauschs vier Reiche lange, lange Schlangen an den Sparkassen standen, weil man noch für alle möglichen Kinder und Enkelkinder Konten eröffnete, um so viel wie möglich DDR-Geld 1:1 getauscht zu bekommen, um diesen Halbierungskurs mehr zu entgehen. Und meine Frau und ich, wir saßen in unserem Wohnzimmer und haben uns belustigt über die lange Schlange, die da unten stehen musste. Weil wir hatten noch nicht mal so viel Geld, dass wir das 1:1 hätten erreicht, die Grenze, die 1:1 getauscht wurde. Die hatten alle ganz viele Schmerzen. Die mussten stundenlang stehen an der Sparkasse, um die vielen Konten zu eröffnen, um mehr Geld 1:1 getauscht zu bekommen. Und wir waren fröhlich und frei. Und dann geht es weiter, Vers 11, du aber, o Mensch Gottes, also Mensch Gottes meinst du Jünger, du, da du Jesus folgst, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren und Sanftmut. Also nicht das Geld an sich ist böse, sondern die Liebe zum Geld. Und täuschen wir uns nicht, es gibt in unserem Leben kein Vakuum. Wenn wir von der Liebe zum Geld frei sein wollen, heißt das, wir müssen nach etwas anderem streben. Und um der Kontrolle des Mammons zu entkommen und die Kontrolle zu brechen, die der Mammon gerne über unser Leben hätte, ist Glaube und Vertrauen notwendig. Ich hatte eingangs gesagt, dass unser Geld ein wichtiger Teil unseres Lebens ist. Und wenn wir von neuem geboren sind, sind wir Kinder Gottes. Und die Bibel sagt, wir sind gerecht gemacht durch Jesus. Wir sind jetzt aus den Augen Gottes, in der Sicht Gottes sind wir Heilige. Das bedeutet, wenn wir Heilige sind, ist auch unser Geld für Gott heilig. Und unser Besitz. Und ich zeige uns jetzt mal ein paar Stellen, aus denen wir entnehmen können, auch im Alten Testament, dass das, was uns gehört, für Gott so heilig ist, dass es für ihn einen Bestandteil von Anbetung darstellt. Und dass Anbetung nicht nur daraus besteht, dass wir Loblieder singen mit geistgewirkten Texten, dass wir die Hände heben und ihn damit ehren, oder dass wir Gebete sprechen oder auch Schriftstellen oder Psalmen beten, sondern Anbetung ist auch unser ihm geben. Und das ist im Alten Testament an vielen, vielen Stellen auch ganz detailliert beschrieben, wie Gott es haben möchte. Ich nenne da nur ganz wenige heraus aus Zeitgründen. Also eine Passage ist 2. Mose 23, ab 14. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich dir geboten habe, zur festgesetzten Zeit im Monat Abib, denn in diesem bist du aus Ägypten gezogen. Und man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Dann haben wir Psalm 96, Vers 8. Gebt dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Opfer und kommt in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiliger Pracht. Oder nach Luther ist übersetzt, bringt Geschenke und kommt in seine Vorhöfe. Oder die Schlachter 2000 übersetzt, bringt Gaben dar und geht ein zu seinen Vorhöfen. Also, hier ist immer von Anbetung die Rede und in dem gleichen Fluss, dass wir vor Gott nicht mit leeren Händen erscheinen sollen, dass wir Gaben darbringen. 1. Petrus 2, Vers 5, das ist nochmal eine Stelle aus dem Neuen Testament. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Geistliche Schlachtopfer für uns bedeutet Lobpreis, Anbetung, Gebet. Wir geben uns ihm selbst und wir geben ihm Gaben. Zu der Zeit des Alten Testaments handelte sich das viel um Vieh oder Erträge vom Feld. Und wir haben hier verschiedene Aufforderungen gesehen. Wir sollen nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Also jeder Israelit sollte ein Opfer für Gott haben, um ihn vollständig anbeten zu können. Vielleicht schauen wir uns nochmal eine Schriftstelle aus dem Römerbrief an, das will ich nochmal so einschieben. Dass Gott so in Gedanken kommt. Weil das die Grundvoraussetzung ist, auch für alles im Bereich Geben und Opfern für den Herrn, was unseren Besitz betrifft, was unser Geld betrifft. Und zwar ist der Vers in Römer 12, Vers 1. Hier schreibt Paulus: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also die Grundvoraussetzung für all das richtige Geben und Opfern für den Herrn, für das Reich Gottes, ist, dass wir uns selbst ihm gegeben haben. Wir geben uns ihm als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Also das ist die Grundvoraussetzung. Wenn du ihm nicht dein Leben gegeben hast, wenn du dich ihm nicht selber hingeben willst, dann gib Gott auch nicht dein Geld. Weil Gott ist nicht auf das Geld als solches angewiesen von dir. Also das ist die Voraussetzung, das ist der Grundsatz. Der Herr Jesus hat sein Leben gegeben für uns und unsere gesunde Reaktion ist, wir geben unser Leben ihm. Wir geben uns ihm hin und hier steht eure Leiber, also es geht hinein in den physischen Bereich, dass wir uns ihm unterwerfen, unter seine Herrschaft. Und dann steht Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt. Und eine Facette dessen, nicht gleichförmig dieser Welt zu sein, ist, wir müssen uns mit unserem Geld völlig anders verhalten als die Welt. Das ist eine Facette des Nicht-Gleichförmig-Sein, wo jeder mit den Ellbogen und mit aller Kraft und mit Schweiß dem Geld hinterher jagt und wo sich das ganze Leben am Ende um Geld dreht. Das darf und soll bei den Kindern Gottes nicht so sein. Wir sind hier, um einen Auftrag zu erfüllen. Es geht hier um das Reich Gottes. Es geht hier darum, dass der Herr den Mächten und Gewalten durch die Gemeinde die Geheimnisse Gottes offenbaren kann. Deshalb sind wir hier. Wir sind nicht hier, um Geld zu machen oder Geld anzuhäufen oder uns um Geld zu drehen. Also das ist eine Facette davon, nicht gleichförmig zu sein, dass wir zu unserem Besitz eine völlig andere Einstellung haben, als die, die nicht glauben. Also nochmal, dass das eingeht bei uns, die Grundvoraussetzung, dass auch dieser Bereich des Gebens, der ein Teil von Anbetung ist in den Augen Gottes, dass das für Gott annehmbare Anbetung ist, ist, dass wir uns selbst ihm hingegeben haben. Das ist die Grundvoraussetzung. Und Geld zu geben und wie und auf welchen Wegen, das erkläre ich alles noch, ist eine Form unserer Anbetung und auch ein Ausdruck, wie wir uns ihm geben. Weil ich hatte anfangs erklärt, unser Geld repräsentiert einen erheblichen Teil unserer Zeit, unserer Kraft, unserer Begabung oder unseres Erbes. Das ist also nicht irgendeine kleine Nebensache. Und wenn wir uns selber ihm hingegeben haben und wir auch mit unserem Besitz so umgehen, wie es ihm gefällt, dann ehrt das den Herrn. Und er hat gewaltige Verheißungen darauf gegeben. Dann möchte ich uns eine Schriftstelle zeigen aus 4. Mose 7, dass uns das auch deutlich ist. Gott führt Buch über alles, was sein Volk opfert. Glaubt ja nicht, dass das Gott irgendwie egal ist oder dass das über den Lauf der Geschichte in Vergessenheit geraten wäre. Gott führt ganz genau Buch. Im Himmel läuft eine ultimative und umfangreiche Buchhaltung. Und zwar über die kleinste Kleinigkeit, die ihm geopfert wurde. Und da wird es keinen Festplattenschaden geben. Die Buchhaltung wird da sein. Und am Tag, wo Jesus kommt, werden da Bücher aufgetan und wird aus Büchern gelesen. So sagt es das Wort. Schaut mal, 4. Mose 7, Vers 10. Und die Fürsten brachten die Einweihungsgabe des Altars an dem Tag, da er gesalbt wurde. Und die Fürsten brachten ihre Gabe vor den Altar. Und der Herr sprach zu Mose, sie sollen täglich jeweils ein Fürst ihre Gabe zur Einweihung des Altars bringen. Also es kam jeden Tag ein Fürst mit den Gaben. Und es geschah, der am ersten Tag seine Gabe brachte, war Nachschon, der Sohn Aminadabs vom Stamm Juda. Und seine Gabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel ihr Gewicht, eine silberne Sprengschale, 70 Schekel nach dem Schekelgewicht des Heiligtums, beide voller Weizengrieß, gemengt mit Öl zum Speisopfer. Eine Schale, 10 Schägel Gold voller Räucherwerk. Ein Jungstier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer. Und zum Heilsopfer 2 Rinder, 5 Widder, 5 Böcke, 5 einjährige Lämmer. Das war die Gabe Nachschons des Sohns Aminadabs. Wenn wir jetzt weiterlesen würden, würden wir noch 11 Mal exakt das lesen, was ich gerade gelesen habe. 11 Mal hintereinander. Haargenau gleich. 12 Fürsten Israels haben 12 Tage genau das geopfert. Nun habe ich von Derek Prinz gelernt, dass Gott sehr effektiver Gott ist und dass Gott in der Bibel nirgendwo Platz verschwendet. Und er hätte an dieser Stelle schreiben können, und die anderen 11 Fürsten opferten an 11 Tagen genau dasselbe. Hat er aber nicht getan, sondern hat 11 Mal aufschreiben lassen, was die anderen 11 geopfert haben. Und ich habe es heute extra mal durchgelesen, dass ich hier nicht was Falsches erzähle. Es ist wirklich exakt gleich. Das zeigt mir, wie genau Gott ist über dem ganzen Bereich, was sein Volk opfert. Und das ist mir eine ganz große Ermutigung, dass ich weiß, von all dem, wo ich Gott Opfer gegeben habe, wo ich investiert habe ins Reich Gottes, nichts davon, nicht ein Cent, nicht eine Aktion, was mich Kraft gekostet hat oder Zeit oder andere Investitionen für das Reich Gottes, ist irgendwo verpufft oder verloren gegangen. Selbst wenn wir Geld gegeben haben in einem Bereich, der sich vielleicht später zum Negativen entwickelt hat und wo wir heute sagen, meine Güte, das habe ich mal unterstützt und heute ist da überhaupt nichts mehr davon da. Selbst das Geld ist in der Buchhaltung da bei Gott. Das ist mir persönlich ein großer Trost. Das finde ich großartig, dass Gott das so genau nimmt. Das zeigt mir, welche Wertschätzung Gott dafür hat, weil er ist der Gott des ganzen Universums und er benutzt die Erde als sein Fußschemel. Und er ist der, der das Meer in die Grundfesten der Erde verankert hat und für den die Nationen der ganzen Erde sind wie ein Tropfen an einem Eimer und nimmt es so genau, was wir ihm geben. Also das zeigt uns, dass das im Himmel buchgeführt wird und dass das für Gott einen großen Stellenwert hat. Und Jesus ist es offensichtlich auch wichtig und bedeutungsvoll für ihn, was gegeben wurde. Markus 12, 41. Und er, also Jesus, setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Ich denke, dass das manche unserer Vorstellungen irgendwie ein bisschen ins Wanken bringt, dass Jesus die Freiheit besaß, sich gegenüber vom Schatzkasten hinzusetzen und zu gucken, was die Leute einlegen. Würde sich kein Gemeindeleiter getrauen. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schaflein ein, das ist 1 Pfennig. Und da rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, also macht er das Ganze jetzt noch richtig öffentlich, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Also wir sehen hier, das Geben ist nicht ganz so eine heimliche, private Geschichte, wie man das allgemein, sag ich mal so, in christlich-religiösen Kreisen sieht. Es wird immer diese Schriftstelle rausgeholt, die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut dabei. Und deshalb ist das so ein ganz zugedecktes Thema, über das keiner redet. Aber ich glaube, auch die Lehre von meiner Frau hat ein Stück gezeigt, ganz so heimlich und verborgen ist das Thema Geben in der Schrift nicht. Und Jesus hat es hier sehr öffentlich gemacht, was geschah. Und ich denke, ein ganz wichtiger Grundsatz, den wir aus dieser Begebenheit ableiten können, ist, dass Gott unsere Opfer nicht misst an der Höhe, sondern an dem, was wir behalten. Das heißt also, für die Witwe war diesen Pfennig zu geben ein gewaltiges Opfer, und Jesus hat es als ein gewaltiges Opfer honoriert. Das heißt, in der Buchhaltung Gottes wird dieser Pfennig von dieser Witwe ein viel größeres Gewicht haben, als, wie hier vorher steht, viele Reiche viel einlegten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Reichen 100- oder 1000-fache Beträge dort eingelegt haben. Aber die Buchhaltung Gottes funktioniert völlig anders als unsere menschlichen Muster. Und das ist der Grundsatz, den wir daraus ablesen können. Gott misst unser Opfer an dem, was wir behalten. Und die Bibel sagt, dass wir Rechenschaft ablegen werden über das, was wir gegeben oder geopfert haben. Römer 14, 12, so wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das betrifft ja unsere gesamten Taten. Interessant ist, dass hier im Urtext im Griechischen für das Wort Rechenschaft die finanzielle Rechenschaft verwendet ist. Gut, dann möchte ich über den Zehnten etwas sagen. Ich glaube, dass das Geben des Zehnten eine ganz praktische Möglichkeit für uns ist, dass wir dauerhaft und kontinuierlich Gott an erster Stelle haben in unserem Leben. Und dass nicht der Geist des Mammon oder die Liebe zum Geld in unser Leben sickern kann, um uns wegzuziehen vom Herrn und um uns letzten Endes zu versklaven. Ich glaube, dass es die ultimative praktische Möglichkeit ist, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten und das richtig kontinuierlich in der Tat. Beim Thema Geld reden wir von Taten, nicht von Theorien. Den Herrn mit unseren Erstlingen ehren. Das Schlüsselwort bei Erstlingen oder die Schlüsselsilbe ist erst. Zehn Prozent des Einkommens oder die Bibel spricht von den Erstlingen oder vom Bruttogehalt. Zuerst 10%. Und dann wollen wir uns anschauen in der Schrift, wo hat das Geben des Zehnten seinen Ursprung genommen, wo hat es angefangen und was sagt das Neue Testament dazu. Und das wollen wir uns schon gründlich anschauen, weil ich feststelle, in den letzten Jahren, dass doch eine vermehrte Feindseligkeit in verschiedenen Lehren aufgekommen ist gegen das Geben des Zehnten. Also es sind in den letzten Jahren ein paar sehr heftige Bücher dahingehend veröffentlicht worden. Und ich habe auch schon eine Reihe von ganz beißischen E-Mails bekommen, wo mir Leute versuchen, anhand der Schrift zu beweisen, dass das alles Gesetz des Mose ist, ein altes Testament für uns überhaupt nicht gilt und 10% Christentum und dann wird argumentiert, Gott gehört ja alles, was ich besitze. Nicht nur die 10% und das Zehnten geben, das ist so Zwang und das ist Leben unter Gesetz und so wurde argumentiert. Und ich sag mal, wenn wir diesen Vers Römer 12 ernst nehmen, wo steht, wir geben uns ihm hin, bis hinein in den physischen Bereich, ist es außer Frage, dass meine Pantoffel dem Herrn gehören. Das ist, glaube ich, nicht mehr, dass wir darüber diskutieren müssten. Ich verstehe den Zusammenhang darin nicht, wenn Leute argumentieren, es gehört ja alles dem Herrn, was ich besitze, wieso dann das Geben von 10% so schwierig ist oder warum wir das ausgerechnet wieder abschaffen wollen. Weil wenn wir wirklich tiefer hineinkommen und Jesus mehr und mehr kennenlernen, sind wir am Geben weit über die 10% hinaus. Aber lass uns das als eine praktische Möglichkeit nehmen, trainiert zu sein, im Alltag Taten folgen zu lassen, dass wirklich Gott die erste Stelle ist in unserem Leben und nicht der Mammon. Und dann wollen wir uns im Wort anschauen, wo kommt denn das überhaupt her? Und das begann im 1. Mose 14. Da lese ich uns die Passage, wo feindliche Könige eingefallen sind. Und dann steht 1. Mose 14, 12, und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe und zogen davon, denn er wohnte in Sodom. Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abram, also dem, der später Abraham hieß, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinden Mamres des Amoriters, des Bruders von Eschkol und des Bruders von Aner, die waren Abrams Bundesgenossen. Und als Abram hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgeborenen, ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis Dan, also diesen feindlichen Königen, die seine Verwandtschaft mit der ganzen Familie gefangen weggeführt haben und den gesamten Besitz. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hoba, das links von Damaskus liegt. Und da brachte die ganze Habe zurück und auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Volk. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedor, Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger und deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Jetzt lese ich noch ein paar Schriftstellen aus dem Neuen Testament dazu. Und dann, wenn wir das ganze Bild haben, will ich das noch ein bisschen erklären. Römer 4, Vers 11. Das Zeichen aber der Beschneidung empfing er zum Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er hatte, als er noch nicht beschnitten war, auf dass er würde ein Vater aller, die da glauben und nicht beschnitten sind, dass ihnen solches auch gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und würde auch ein Vater der Beschneidung, derer, die nicht allein beschnitten sind, sondern auch Mandeln in den Fußtapfen des Glaubens, welcher war in unserem Vater Abraham, als er noch nicht beschnitten war. Vers 16. Darum ist es aus Glauben, auf dass es nach Gnade sei, damit die Verheißung dem ganzen Samen fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben Abrahams, welcher unser aller Vater ist. Nochmal zurück zu der Passage 1. Mose 14. Abraham jagt den nach mit seinen 318 Mann, befreit all die Leute aus der Gefangenschaft und bringt die Leute und ihre gesamte Habe zurück. Es ist ein überragender Sieg. Es ist ja nicht explizit beschrieben, aber ich glaube, dass die Gegner zahlenmäßig gewaltig in der Überzahl waren. Es waren mehrere Könige mit ihrem Kriegsherr. Und bringt das alles zurück. Und dann Vers 18 steht hier, und Melchisedek, König von Salem, das ist eine Person, die bis dahin in der Schrift noch gar nicht auftauchte, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Meine persönliche Meinung ist, dass hier Abraham eine Begegnung mit Jesus hatte. Das muss man nicht so sehen. Wer damit übereinstimmen will, ist da herzlich eingeladen. Wenn du sagst, ich denke nicht, dass Jesus das war, ist das auch nicht so schlimm. Was hier steht, ist Melchisedek, König von Salem. Das heißt, der König des Friedens kam mit Brot und Wein, genau wie Jesus seinen Jüngern begegnete, mit Brot und Wein. Er war Priester Gottes. Und dann haben wir den ganzen Hebräerbrief voll, wo davon geschrieben steht, dass Jesus nach der Ordnung Melchisedeks unser hoher Priester ist in Ewigkeit. Also deshalb glaube ich, dass das eine Begegnung war mit Jesus. Und da sagt, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann steht später auch im Neuen Testament, es kann dann nur der Höhere den Niedrigeren segnen. Und dann steht Vers 20, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Diese ganze Handlung ist für mich eine prophetische Vorausschau, ein prophetisches Sinnbild auf unsere Errettung. Abraham ging den Feinden hinterher und entriss all die Verwandten aus der Gefangenschaft oder Versklavung dieser feindlichen Könige. Mit all ihrem Besitz brachte er sie wieder zurück, entriss sie aus ihrer Herrschaft. Und das ist irgendwie ein Bild darauf, dass Jesus durch sein Opfer uns befreit hat aus der Versklavung des Teufels und der Sünde, aus der Verlorenheit. Und die Reaktion für diesen überragenden Sieg, wo Abraham klar war, das war durch die Gnade Gottes, durch die Gnade des Höchsten, war seine Reaktion, Melchisedek dem Zehnten von allem zu geben. Deshalb finde ich, es ist eine gesunde Reaktion von uns auf die Errettung unseres Herrn Jesus, so zu reagieren. Und ich habe die beiden Passagen gelesen, es gibt noch mehr davon im Hebräerbrief, wo Abraham als unser Vater bezeichnet wird, weil er aus Glauben gerechtfertigt wurde, so wie auch wir aus Glauben gerechtfertigt worden sind. Und wenn er unser Vater im Glauben ist und so zentral reagiert hat auf die Begegnung mit Melchisedek, dann kommt für mich nichts anderes in Frage, als dass ich als Jünger Jesu genauso Jesus gegenüber reagiere und ihm dem zehnten Teil gebe von dem, was ich habe. Ich denke, wenn wir Kinder Abrahams sein wollen, dann müssen wir seinen Glaubensschritten folgen, weil ja steht, dass sein Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Und folglich müssen wir auf dieselbe Art und Weise glauben wie er. Und folglich gehen wir mit unserem Besitz so um wie er. Dann wollen wir uns noch ein Beispiel anschauen von Jakob, das 1. Mose 28 ab 20. Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden, und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Also die Grundlage dieser Beziehung war, Gott versorgt mich mit allem und im Gegenzug gebe ich ihm den zehnten Teil. Und dann gehen wir Kapitel 32, das ist ungefähr 20 Jahre später, 1. Mose 32 ab 10, und Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, da du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich will dir wohltun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast, denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging. Und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. So segnet der Herr jeden, der sagt, der Herr ist an erster Stelle und ich gebe dem Herrn Ehre und werde ihm alles treu verzehnten. Jakob kann hier bezeugen, ich hatte nur einen Stab, als ich über den Jordan ging, und jetzt bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Die Begebenheit, wo Abraham als Reaktion für diesen Sieg, für die Gnade, die Gott ihm da gab, für diese Befreiung, dem Melchisedek, dem Zehnten gab, das ist ungefähr 430 Jahre vor dem mosaischen Gesetz gewesen. Von daher ist rein theologisch die Aussage, Zehnten geben ist Gesetz, falsch. Es war weit vor dem Gesetz des Mose, hat Abraham das getan. Und Abraham, das ist wohl nicht zu leugnen, im Römer, im Hebräerbrief, ist unser Vater des Glaubens. Logischerweise ist es ein Bestandteil im mosaischen Gesetz geworden, weil Gott immer so denkt, wie er denkt und sein Wesen sich nicht plötzlich völlig verändert. Und es ist natürlich Bestandteil im mosaischen Gesetz. Aber das ist erst im 3. Mose, zum Beispiel 27, Vers 30. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Staub vorbeizieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Oder 5. Mose 14, 22. Du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. In dieser Zeit gehörte der zehnte Teil schlichtweg Gott. Das war überhaupt keine Frage. Das ist der Bereich der Zehnte im mosaischen Gesetz. Aber bedenken wir, alles, was wir von Abraham gehört und gelesen haben, war lange, lange vor dieser Zeit. Dann haben wir den Zehnten natürlich im Neuen Testament erwähnt, Hebräer 6, 19. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Also Jesus ist nun hoher Priester für uns nach der Ordnung Melchisedeks. Dann Hebräer 7 ab Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes, des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Länder Abrahams hervorgekommen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt, und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lände des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Also Jesus in seiner ewigen Priesterschaft empfängt den Zehnten seines Volkes. Der Zehnte hat somit eine fortwährende Geschichte seit Abraham über Jakob im Gesetz des Mose und im Dienst Jesu als ewiger hoher Priester. Unseren Zehnten auszusondern und Jesus zur Verfügung zu stellen, bedeutet, wir erkennen ihn als unseren hohen Priester gemäß der Ordnung Melchisedeks an. Dann habe ich noch eine Schriftstelle aus Johannes 8. Johannes 8, 39, das ist ja aus einem Gespräch mit den Pharisäern. Sie antworteten und sprachen zu ihm, also die Pharisäer zu Jesus: Abraham ist unser Vater. Also als so eine Art Rechtfertigung: Was kannst du uns? Abraham ist unser Vater. Das haben sie als Sicherheit empfunden, das war ihr Stand. Und Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Und neben anderen ist auch das Werk Abrahams gewesen, den Zehnten zu geben. Dann haben wir natürlich diese meist zitierte Schriftstelle aus Maleachi 3, Vers 7. Die möchte ich auch noch lesen. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meiner Ordnung abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscherin. Ihr aber sagt: Worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr sagt: Worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch, spricht der Herr der Herrscherin, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscharen. Also Gott macht hier eine Bestandsaufnahme und sagt, das Volk soll umkehren. Das Volk weiß nicht, warum es umkehren soll. Und Gott sagt: Ihr bestiehlt mich im Zehnten und im Hebopfer. Und fordert das Volk auf, den Zehnten in das Vorratshaus zu bringen. Und gibt die Verheißung, dass er die Fenster des Himmels öffnen wird und Segen ausgießen will im Übermaß. Nun ist es mir bei dem ganzen Zehnten geben und Opfer geben und geben fürs Reich Gottes sehr, sehr wichtig, dass wir nicht in diese, ja, oft von amerikanischen Predigern verbreitete Theologie hineindenken und darin leben, in diesem Rentabilitätsrechnungsdenken. Also wenn ich so und so viel ins Reich Gottes gebe, was kriege ich da raus? Es gibt all die Schriftstellen, dass Gott uns 30, 60, 100-fach vermehrt und uns Frucht gibt. Wir haben die Schriftstellen, dass wo wir aussehen, auch ernten. Und dass wer kärglich sät, kärglich erntet. Das ist richtig. Gott hat es verheißen und Gott steht zu seinen Verheißungen. Und ich kann in meinem eigenen Leben bezeugen, dass es so ist. Aber ich möchte wirklich davor warnen: Das ganze Thema Geben hat zuerst etwas damit zu tun, dass Gott an erster Stelle ist. Und das Geben des Zehnten ist eine ganz praktische Maßnahme, fortdauernd unser Fleisch zu kreuzigen und die Gelüste in unserem Fleisch anzufangen, das Geld zu lieben. Das ist erstmal darum, worum es geht. Dass der Herr reichen Segen versprochen hat, das ist ein Fakt und er wird kommen. Und niemand kann das verhindern und niemand kann dir das wegnehmen. Aber bitte bewahren wir unser Herz vor diesen platten Predigten und Lehren, die verbreitet werden, wo es nur darum geht, wie viel kriege ich raus, wenn ich so und so viel reinstecke. Das ist nicht im Wesen des Reiches Gottes. Und es steht auch an keiner Stelle, dass wir jegliche Saat, die wir ausbringen, hier im irdischen ernten. Steht an keiner Stelle. Ich bin mir ziemlich sicher, eine Menge hingegebene Kinder Gottes haben eine Menge gesät und haben sie in ihrem Leben nicht geerntet. Das heißt nicht, dass keine Ernte kommt. Aber das ist eine Art von Evangelium, die finde ich total abstoßend, die ist gegen das Wesen Gottes. Und lasst uns vor so einer Denke hüten. Ich habe da schon in schlimmsten Lehren und Predigten gesessen, wo eine Stunde lang drüber philosophiert wird, opfer mir jetzt die 50 Euro in meinen Dienst und dann wird der Herr dir mindestens 250 zurückgeben oder 2500 und wenn du die dann wieder opferst, dann wird es so viel mehr und da wurden so Rechnungen aufgemacht. Das ist sehr, sehr verwerflich. Also mich schüttelt es immer, wenn ich diese Art von Lehre höre. Ich weiß nicht, wer von euch so Kabelfernsehen oder sowas hat. Da gibt es ja auch so christliche Sender und wenn man dort so verschiedene, hauptsächlich amerikanische Prediger hört und wie sie über den Bereich materieller Wohlstand und Reichtum predigen, da führt es mich immer. Der Herr hat versprochen, dass er uns alles dazu gibt, was wir brauchen. Da hat niemand versprochen, im materiellen Stein reich zu werden. Alles, was wir brauchen, bedeutet, wir werden heute satt. Und deshalb schätze ich die Lehren von Derek Prince so, weil auch er sagt, das Wort Gottes ist auf der ganzen Erde anwendbar. Und wenn Gott sagt, dass er uns gibt im Überfluss und wir brauchen heute 1 Euro zum Leben und wir haben 2, dann haben wir Überfluss. Und dann ist es nicht das Evangelium aus dem geschriebenen Wort, ja Gott will dich aber segnen, dass du statt den 1 Euro, den du brauchst, 2000 hast. Also macht nicht diese Rechnungen auf oder mit dem ganzen Hintergedanke des Gebens, was kommt da zurück? Das halte ich für verwerflich. Der Herr hat es verheißen und er steht zu den Verheißungen und er will uns segnen und will, dass es uns gut geht. Und er will nicht, dass wir im Mangel leben, auch nicht finanziell. Und das ist bedingt, je nachdem, in welchem Land, an welcher Stelle der Erde wir leben, kann das sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Es kann sein, bei uns bedeutet das Geben des Zehnten, wir haben einen Dauerauftrag und es bedeutet an der anderen Ecke, dass eben jemand draußen seine Ziege anbindet. Was ich auch schon erlebt habe in Kirgisistan. Und da hat auch jemand seinen Zehnten gegeben. Also Zusammenfassung. Gott hat über 1000 Jahre den Zehnten von seinem Volk erwartet und darüber Buch geführt. Und hat hier in dieser Schriftstellung festgestellt, dass in seiner Buchhaltung Beträge fehlen, dass da geraubt wurde. Und ihn zu berauben, bringt einen Fluch, das sagt diese Schriftstelle. Und treu den Zehnten zu geben, bringt Segen und verherrlicht Gott. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Thema Vorratshaus. Ich denke, das Vorratshaus meint den Ort, wo wir unsere geistliche Nahrung erhalten und wo wir auch das Saatgut, das geistliche Saatgut erhalten, um selber aussehen zu können. Würde also in unserem Falle bedeuten, hier unsere Ortsgemeinde, zu der wir gehören, wäre unser Vorratshaus für all die Gläubigen, die keine Gemeinde haben oder zu keiner Gemeinde gehören, würde das bedeuten, nachzudenken, von wo kommt meine geistliche Nahrung, von wo werde ich geistlich ernährt und dann je nachdem, wo das ist, dorthin ihren Zehnten zu geben. Das wäre dann das Vorratshaus. Dann spricht die Bibel über das Zehnten hinaus von Opfer, von Almosen. Es gab ja im Alten Testament über den Zehnten oder das Erstlinggeben noch verschiedene Opfer. Und auch das Neue Testament spricht von Opfer und Almosen. So dass faktisch das Geben oder das Opfern nach dem Zehnten beginnt. Fünfter Mose 12, Vers 6. Und dahin sollt ihr eure Brandopfer bringen, eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand und eure Gelübde und eure freiwilligen Gaben und die Erstgeburten eurer Rinder und Schafe. Also hier ist aufgelistet Brandopfer, Schlachtopfer, Hebopfer, Gelübde, freiwillige Gaben und Erstgeburten. Dann gibt es den Bereich Almosen. Hier geht es um die Bedürftigen oder um die Armen. Da lesen wir eine Schriftstelle aus Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also Armen und Bedürftigen zu geben, bedeutet, einen himmlischen und unvergänglichen Schatz zu bilden. Dann lese ich noch eine Schriftstelle aus Prediger 11, Vers 1 und 2. Da nehme ich mal die Übersetzung aus der Schlachter 2000. Sende dein Brot übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Verteile es an 7 und an 8. Denn du weißt nicht, was Schlimmes auf Erden geschehen wird. Also wir sollen 7 anderen Anteil geben oder sogar 8, weil wir großzügig sein sollen. Das heißt, dieses Almosen geben, dieses jemand unterstützen, der arm ist, ist wie mit Gott eine Versicherung abschließen, dass Gott uns helfen wird, wenn wir auch im materiellen, im finanziellen Bereich in Not geraten. Und diese Art von Versicherung ist wesentlich sicherer als jede menschliche Versicherung. Wo wir vielleicht einen Schadensfall haben und dann in der Police im Kleingedruckten steht, dass ausgerechnet für diesen Schadensfall die Versicherung gerade wieder nicht aufkommt. Das ist das Schöne. Im Wort Gottes gibt es nicht Kleingedrucktes, was niemand versteht und was dann immer im ungünstigsten Moment hervorgeholt wurde. Dann möchte ich noch sprechen über die Art und Weise des Gebens oder über unsere Motivation bei dem Ganzen. Ob das der Zehnte ist oder unser Opfer oder unser Geben oder unser einfach großzügig sein, einfach das Wesen Gottes weiter zum Ausdruck bringen, einfach Gott durch uns hindurchkommen lassen, das ist alles Gnade. Das ganze Geben und Opfern basiert auf der Grundlage von Gnade, nicht auf der Grundlage von Gesetz oder von Zwang. Oder weil irgendein Prediger anfängt, massiv Druck auf dich auszuüben oder mit irgendwelchen manipulativen Instrumentarien arbeitet. Geben ist gelebte Gnade. Und wir geben aus Gnade, nicht aus Zwang. Aber so wie ihr in allem überreich seid, schreibt der Paulus an die Korinther, überreich sind sie in allem, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist. So mögt ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Da bezieht er sich auf das Geben für die Gemeinde in Jerusalem, hat dort eine Sammlung gemacht. Also hier bezeichnet Paulus das Geld zusammenlegen für eine Gemeinde, wo es auch viel Armut ist, als ein Gnadenwerk. Also wenn du da irgendwie in gesetzlichen Bahnen denkst oder fühlst, dann funktioniert das mit dem Geben irgendwie sowieso alles nicht. Geben ist eine Frage von Gnade. Gesetz und Gnade stehen sich gegenüber. Gesetz ist auf Steintafeln und Gnade bedeutet, der Heilige Geist schreibt es auf unser Herz. Wir können uns Gnade nicht verdienen und wir können uns auch nichts verdienen mit Geben. Wir können Gnade im Glauben empfangen. Und so wirkt Gnade aus uns heraus, auch im Bereich Finanzen. Und so ist jetzt die Lehre über Finanzen oder Gottes Plan für unsere Finanzen, ist nicht vordergründig irgendwie die Strategie unserer Geldvermehrung. Glaube ist die einzige Möglichkeit, Gnade zu empfangen, sich anzueignen und dadurch in Liebe tätig zu werden mit unseren Finanzen. Der geistliche Schlüssel zum Geben im Neuen Testament ist Gnade, auf deren Grundlage wir gerettet worden sind und somit aus Liebe aktiv werden. Also die empfangene Gnade, dass wir errettet, dass wir erlöst sind, dass wir den Herrn erkennen durften, das Ganze drückt sich dann aus, auch in unserem Geben. Und da haben wir nicht bei jedem Mal, wo wir geben, im Hinterkopf sofort die Zahlen ablaufen, was wir jetzt davon zurückkriegen. Gibt es einige Passagen im Jakobusbrief, die das sehr deutlich machen, dass ein Glauben, der sich nicht dann in solchen Werken äußert oder durch solche Werke zum Ausdruck kommt, tot ist. Und ich denke, wir verstehen diesen Zusammenhang. Es wurde ja in der Kirchengeschichte das irgendwie oft so gegenübergestellt. Ja, die einen glauben, wir sind nur aus Gnade errettet und nur aus Glauben gerecht. Und die anderen, die haben wieder den Jakobusbrief und da muss man ja doch Werke tun. Luther ist so weit gegangen, dass er den Jakobusbrief den strohenden Brief bezeichnet hat. Weil er ja ganz stark die Erkenntnis hatte, wir sind errettet aus Gnade. Das hängt mit dem katholischen Hintergrund zusammen, was die Leute angehalten wurden, Ablass zu zahlen, zu bezahlen für ihre Sünden. Das ist das finsterste, böseste und schwarzeste in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ich weiß nicht, ob euch die Bösartigkeit darin jemals bewusst geworden ist, Menschen zu lernen, du kannst nur bei Gott ankommen, wenn du bezahlst für deine Sünden. Das ist das Wesen der katholischen Kirche. Deshalb ist mir es heute immer wieder ein bisschen ein Rätsel, dass ja die katholische Kirche auch erweckt sein kann. Und da gibt es ja auch schöne Aufbrüche. Das tiefste Wesen ist, Ablass zu zahlen für Sünden. Und dass man zahlt für die, die schon tot sind, um die aus dem Fegefeuer zu retten. Das ist katholische Lehre und ist bis heute gültig. Und dank Luther, Gott hat durch Luther gebracht, diese bahnbrechende Erkenntnis, niemand kann sich durch Bezahlen oder durch sich selber knechten oder kasteien diese Gnade, die Gott anbietet, verdienen. Niemand. Sondern allein, dass wir das annehmen, allein aus Glauben werden wir gerecht. Das hat Luther gebracht und hat dieses satanische Bollwerk, dieses ganze Thema Ablassen der katholischen Kirche damit ins Wanken gebracht. Trotz alledem ist der Jakobusbrief Bestandteil der Heiligen Schrift und es ist in sich absolut stimmig und richtig. Wenn wir diese Gnade erfahren haben, wenn wir eine Erfahrung gemacht haben, was das bedeutet, Jesus hat diesen Schuldbrief bezahlt, der gegen uns stand und der ist jetzt zerrissen und wir sind jetzt befreit von Schuld. Wir leben jetzt nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Wir werden den Tod nicht schmecken, den ewigen Tod. Er hat uns frei gemacht von der Macht der Sünde. Wenn wir das erfahren haben, muss das einfach sich bei uns ausdrücken in Werken. Aber aus Grund der Freude und der Dankbarkeit und der empfangenen Gnade. Das ist nicht zu verwechseln, wir müssen für Gott was leisten, damit er uns lieb hat. Und deshalb finde ich die Aussagen Jakobusbrief so wichtig. Ja, wenn jemand sagt, zeig mir deinen Glauben, ja, ich kann dir meinen Glauben zeigen, in den und den und den Taten. Und das wird jeder Ungläubige verstehen. Und da wird es bei jedem Ungläubigen irgendwie klingeln. Deshalb ist Jesus Nachfolgen in der reinen Theorie, es überzeugt niemand. Also das ist gemeint mit den ganzen Passagen im Jakobusbrief, wo es darum geht, Glaube ohne Werke ist tot. Lebendiger Glaube muss uns in Aktion setzen, muss uns in Bewegung bringen, muss unsere harten Herzen weich machen, dass wir irgendwo, wenn wir Not sehen, helfen, investieren, verschenken, großzügig sind, unterstützen. Und das gehört untrennbar mit zusammen, wenn wir sagen, wir sind Jünger und wir folgen Jesus. Und wir haben auch als Gemeinde verschiedene größere Hilfsprojekte gemacht in verschiedenen osteuropäischen Ländern. Und das war nicht, dass da ein mächtiger Prophet gesprochen hätte, da hat mir gesagt, ihr sollt das und das genau dort und dort tun. Es war einfach nur, wir sind irgendwie an verschiedene Orte gekommen und wir haben gesehen, hier ist großer Mangel in dem und dem Bereich. Und wir könnten hier helfen. Und da war nicht die Anweisung irgendeines großen Propheten, sondern einfach nur zu sehen, hier ist Mangel, hier ist Not und wir könnten helfen, also werden wir es helfen. Und wir sind so gesegnet worden. Es ist ein unbezahlbarer Schatz durch solche Aktionen, wo wir Zeit, Vorbereitung, Geld, Urlaub investiert haben und dann mit Teams in verschiedene Orte gingen, verschiedene Sachen gemacht haben, was das gebracht hat an Gemeinschaft, an selber mit Freude erfüllt zu sein, die Freude der Leute zu sehen, die denen geholfen wurde. Und zu wissen, das ist bei Gott aufgeschrieben und bei Gott in der Buchhaltung registriert. Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, dass der Herr uns als Gemeinde auch finanziell segnet, weil wir so in der Vergangenheit auch gewirkt haben und gelebt haben. Aber das beginnt damit, ich habe Gnade empfangen und deshalb muss es einfach von mir wieder weiter fließen. Und das äußert sich auch konkret in dem ganzen Gebiet des Gebens und Almosengebens. und Opfergebens. Also wir reagieren im Glauben und darauf müssen Taten folgen, weil ohne Werke oder ohne Taten ist Glauben tot. Und dann kommt unser Fleisch und sagt, das kann ich mir nicht leisten zu geben. Das ist immer so das Argument, ich kann mir nicht leisten, den Zehnten zu geben. Ich sage immer, ich kann mir nicht leisten, den Zehnten nicht zu geben. Und dann sagt Jesus, Lukas 6, 38, gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Ja, lasst uns nach dem Neuen Testament im Glauben handeln und auch gottgemäß Verantwortung für unsere Finanzen übernehmen. Dann noch eine Schriftstelle aus 2. Korinther 8, Vers 1. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihrer tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Also er schreibt hier an die Korinther, dass die mazedonischen Gemeinden, obwohl sie selber übelst arm waren, extrem freigebig gegeben haben. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielen Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Das ist jetzt hier so fromm formuliert. Die Beteiligung am Dienst der Heiligen war nichts anderes, als mit aufzukommen für den Lebensunterhalt der Apostel. Nichts anderes. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Hier haben wir wieder die Reihenfolge. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns. Durch Gottes Willen. Also das richtige Geben stellt sicher, dass Gott uns hier auf der Erde versorgen wird. Und darüber hinaus legen wir uns einen Schatz im Himmel an. Und können sicher sein, dass dort kein Dieb durchgräbt und dass dort nicht Motten oder Rost das Ganze verderben. Und je mehr wir dort investieren, umso wichtiger wird uns das Ganze sein, weil unser Schatz im Himmel ist. Noch eine Schriftstelle aus Psalm 112, Vers 5. Gut steht es um den Mann, der gütig ist und leid. Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Gerechtes und barmherziges Geben begründet und befestigt ewige Gerechtigkeit. Und dann haben wir noch aus dem 1. Johannes 3 die Passage ab Vers 16, was ich schon auch versucht habe, mit meinen Worten zu erklären. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Lasst Taten sprechen. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. Denn was das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Also die Liebe zu Gott drückt sich aus auch in Liebe zu Menschen. Die Bibel sagt zuerst an den Hausgenossen Gottes oder zuerst an den Gläubigen. Und wie ich das schon mehrmals erwähnt habe, der rechte Umgang mit unseren Finanzen ist ein praktischer Weg, mit Taten zu lieben. Und ist irgendwo auch ein Gradmesserer unserer Liebe zu Gott. Dann habe ich noch ein paar praktische Punkte, wie wir geben können. Also die Bibel sagt, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat, 2. Korinther 9, 7. Das bedeutet, wir geben fröhlich. Warum? Ich hatte schon gesagt, weil geben ist Gnade und Gnade ist etwas Übernatürliches. Geben ist ein Ausdruck von Gnade. Wenn geben irgendwas an Zwang ist oder an Druck oder an was weiß ich nicht was, dann macht das Ganze irgendwie keinen Sinn. Also fröhlich, weil geben Gnade ist. Die Schriftstelle dazu ist 2. Korinther 9, 7. Denn nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Durch Geben gibt Gott uns Gunst und Verheißungen. Und vergnügtes Geben macht uns frei von der versklavenden Macht oder Kraft des Mammon. Also Geben ist eine aktive Form, dem Mammon zu widerstehen. Ja, ich hatte gesagt, es gibt da kein Vakuum. Wir streben entweder nach der einen oder nach der anderen Seite. Wohin sollen wir geben? Ich würde euch empfehlen, über den Zehnten hinaus auf regelmäßiger Basis zu geben. Wohin? Das sind so Vorschläge von mir, das ist kein Gesetz, das ist nicht das geschriebene Wort. Aber das sind so Denkanstöße. Ich empfehle, auf regelmäßiger Basis in Dienste oder Werke hineinzugeben, wo wir sehen können, dass sie Frucht bringen und dass die Salbung Gottes auf diesen Diensten sind. Ich denke, dass wir uns anschauen müssen, ob dieser Dienst moralisch einwandfrei ist. Also sprich, ist die Art und Weise der Spendenaufrufe, die Verwendung der Mittel und die Verwaltung, ist das transparent, ist das sauber, ist das alles im Sinne Gottes? Entspricht die Ausrichtung und die Grundlage dieses Dienstes der Grundlage der Heiligen Schrift? Weil Gott wird nur das segnen, was gemäß seines Wortes getan wird. Und wir haben auch beim Geben eine Verantwortung, dass wir dort investieren, wo es richtig ist und sinnvoll ist, auch aus der Sicht Gottes. Das ist auch in Betragen auf das Thema Saat und Ernte. Ein Bauer wird nicht auf steinischen, kargen und ausgelaugten Boden säen, weil er weiß, da wird wenig Ertrag kommen. So haben wir auch eine Verantwortung, wenn wir geben in Bereiche des Reiches Gottes hinein, dass wir nachschauen, ist das dort ein Werk, wo Frucht kommt und wo die Dinge so geschehen, wie Gott es möchte. Ist den Leitern von solchen Diensten Gebet wichtig? Sind sie fleißig und geschäftstüchtig? Ich glaube, dass Gott Nachlässigkeit und Verschwendung hasst. Wir sollen nicht geizig sein, aber wir sollen auch nicht Zügellosigkeit unterstützen. Also wir haben eine gewisse Verantwortung, uns das Werk oder den Dienst anzuschauen. Ist das im Sinne der Schrift und welche Früchte hat das Ganze? Wie sollen wir geben? Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass wir über solche Dinge beten. Geben ist eine überlegte und durchgebetete Sache. Und in einer Ehe, in einer Familie ist das etwas, worüber man miteinander spricht und sich miteinander berät. Ich finde es immer grenzwertig, wenn aufgrund einer feurigen Predigt impulsives Geben veranstaltet wird. Wo man im Vorwasser einer langen Lehre über Sold und Ernte und wie der Herr uns alle segnen wird und wie das alles dann 30, 60, 100 Millionen, tausendfach wächst und dann aus diesem Ding heraus, ohne dass wir in Ruhe nachdenken, ohne dass wir selber gebetet haben, irgendwie zum Geben animiert werden. Das kann ich nicht empfehlen. Deshalb habe ich mir das so als Regel aufgeschrieben. Vermeide gefühlsmäßiges oder impulsives Geben. Es gibt definitiv Leute, die das Volk Gottes ausbeuten. Und ich bin der Meinung, gerade charismatische Christen ist das am leicht auszubeutendste Volk überhaupt. Ich kann mich erinnern, vor Jahren waren wir mal in England zu einer Konferenz. Und da sind verschiedene Männer Gottes aufgetreten. Da gab es bestimmte Bereiche, wo ganz, ganz starke Lehrer kamen und gute Dinge gepredigt wurden, die auch Kraft hatten. Und täglich wurde dort mitten in der Vormittagsveranstaltung ein Break gemacht. Und dann kam, sage ich mal so ein bisschen sarkastisch, so die Nachwuchsprediger ans Mikro, die durften dann irgendwie ran und die redeten 45 bis 60 Minuten über das Opfern. Und es ging am Ende nur darum, ein Opfer einzusammeln für diesen Dienst. Und das ging jeden Tag so und es entstand eine Atmosphäre, dass man sein ganzes Portemonnaie vollkommen ausgeräumt hat und als das dann schon alles leer war, weil das ganze Woche lang so ging und man gar nichts mehr hatte zum Geben, fühlte man sich dann immer noch irgendwie elend. Ich denke, heute würde ich so eine Versammlung verlassen, weil das einfach den Heiligen Geist kränkt. Irgendwie hatte ich damals die Reife nicht Aber das ist das Gegenteil von dem, wie es im Reich Gottes laufen soll. Also geben ist eine überlegte Sache, ist etwas, worüber wir beten und mit Gott im Gespräch sind und auch miteinander mit dem Ehepartner und dann das mit Freude und überlegt tun. Dann ist es sinnvoll, dass wir natürlich auch, wenn wir in Dienste oder Werke hineingeben, dass wir damit in Kontakt sind und da Informationen haben und nachprüfen, ob da auch Frucht entsteht. Und dann sagt das Wort, dass wir entsprechend unseres Glaubens oder unseres Vermögens geben sollen. Und das hatte ich vorhin schon erwähnt. Gott ist ja der Gott des ganzen Universums. Also es ist nicht so, dass wir mit unserem Geben das Reich Gottes am Laufen erhalten müssen. Das ganze Geben hat Gott erfunden um unser Willen, damit wir dabei was lernen, damit wir dabei ausgerichtet bleiben. Das heißt also, wie ich vorhin schon sagte, es geht nicht um die Höhe der Beträge, sondern es geht darum, dass wir nach Vermögen geben. Und wenn wir in 10 Euro Schritten oder Kategorien denken, dann gib eben 10 Euro. Und dann kannst du sagen, ich will darin wachsen und ich will im Glauben vorwärts kommen. Und dann machst du nicht einen Sprung von 10 auf 1000 und bist jetzt der totale Glaubensheld und nächsten Monat hast du nichts zu essen und sagst du, meine Güte, Gott hat doch einen großen Segen versprochen, sondern du machst dann einen Sprung von 10 auf 20 Euro. Weil die Buchhaltung Gottes bemisst den Wert eben nicht nach der Summe oder der Höhe der Summe, sondern nach dem, was wir behalten, wie bei dieser Witwe. Also wir geben nach Vermögen. Die Resultate des biblischen Gebens nochmal zusammengefasst, tägliche Versorgung, mehr Samen, um wieder mehr sehen zu können. Oder da gibt es auch diese Beispiele mit der Scheune. Die Größe unserer Scheune wird wachsen, damit wir mehr geben können. Geben ist keine trostlose Pflichterfüllung, sondern eine begeisternde und fröhliche Sache. Es vergrößert oder es bestärkt oder es wächst unser Glauben. Und wir investieren dorthin, wo es absolut sicher ist und verschont vor jeder Krise und vor jedem neuen Fiskalpakt, der geschlossen wird, absolut sicher. Weil Gott absolut vertrauenswürdig ist, mehr als alle seriösen Anlageberater der ganzen Welt. Und dann möchte ich am Schluss ein paar Schriftstellen lesen, die mir heute sehr irgendwie auffielen. Das Neue Testament ist doch sehr klar in Bezug auf die Reichen. Leute, die reich sind, materiell reich sind. Eine Passage finden wir 1. Timotheus 6, 17. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Bedeutet also, wenn jemand im materiellen Bereich richtig reich ist, und ich glaube, wir reden hier von gläubigen Reichen, die haben eine ganz andere Verantwortung auf dem Gebiet des Gebens, wie jemand, der nicht so reich ist. Ich denke, dass in dieser Richtung noch wenig gelehrt wurde, oder ich habe noch nie wirklich was darüber auch gelesen oder gehört. Und Paulus warnt hier davor, dass die Leute, die materiell echt reich sind, darin ihre Hoffnung hineinsetzen und fordert sie genauso auf, dass sich ihr Glaube auch in guten Werken ausdrücken muss, dass sie freigebig sein sollen und sich damit auch eine Grundlage für die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Dann noch eine andere Schriftstelle. Das lasse ich mal weg. Aus Jakobus 4, Vers 13. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Also gibt mal Jakobus so ganz kurz die Größenverhältnisse, weil wir doch geneigt sind, was unserem Reichtum angeht oder auch die Pläne, die wir so machen. Wir sind nur ein Dampf. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien. Alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also hier geht der Jakobusbrief so weit, dass wenn wir wissen, Gutes zu tun und es einfach nicht tun, dann ist das Sünde. Und dann geht es Jakobus 5,1, wird es noch ein bisschen krasser. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. In der NGÜ steht hier, denn ihr habt Reichtümer angehäuft und das, obwohl wir am Ende der Zeit leben. Das drückt es besser aus. Also das ganze Konzentrieren, Reichtümer aufzuhäufen, noch zumal wir am Ende der Zeit leben, wie dumm. Weil die Zeit, Reichtümer anzuhäufen, hätten wir gebraucht, um uns auf das zu konzentrieren, was Gott will. Und dann geht's weiter. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt, ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag, ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten und er widersteht euch nicht. Die NGÜ sagt hier schlimmer noch, den Arbeitern, die eure Felder bestellen, habt ihr den Lohn vorenthalten, ein Unrecht, das zum Himmel schreit. Die Hilferufe derer, die eure Ernte einbrachten, sind dem Herrn, dem allmächtigen Gott, zu Ohren gekommen. Ihr habt hier auf der Erde ein Leben im Luxus geführt und habt euch dem Vergnügen hingegeben. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet, den Tag des Gerichts. Ich finde es eine ganz klare Ansage aus dem Wort für all die Firmenchefs und Konzernchefs und Manager, die genau das tun, die den ganzen langen Tag nur darauf sinnen, wie können die Löhne noch weiter runtergeschafft werden, wie können wir Änderungsverträge machen, wie können wir die Neueingestellten noch mit weniger Stunden einstellen und trotzdem so viel arbeiten lassen, wie können wir im medizinischen Bereich die abgeschlossenen Tarifverträge umgehen, wie können wir den Gewinn maximieren auf Kosten derer, die beschäftigt sind. Das ist die ganz klare Ansage zu dem, was aktuell in der westlichen Wirtschaft geschieht. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt. Da bringt es jemand fertig, einen ganzen Kaufhauskonzern in die totale Pleite zu reiten und alle Gläubiger stehen mit leeren Händen da und dieser Manager kriegt eine Abfindung von über 100 Millionen Euro. Das ist aus den letzten 2 Jahren Deutschland, aus den Nachrichten. Wir waren letztes Jahr in Kroatien im Urlaub und wir standen in so einer historischen Stadt am Hafen. Und da war ein Schiff dort vor Anker. Ich würde sagen, dass die Yacht so zwischen 10 und 12 Millionen Euro wert war. Und es war so das absolut, wie man sich das so vorstellt, wie so im Bilderbuch, wie in so einem Klischee, dass da hinten auf dem Deck ein Weißhaarscher mit Pferdeschwanz und Sonnenbrille saß und seine Suppe schlurfte wie der Pate und daneben der Bodyguard stramm stand und zugeguckt hat. Und wir alle sahen das so und sagten, ja genau, das ist so, wie man es aus dem Film kennt, der schwere Multimillionär sitzt auf dem Deck und schlurft seine Suppe auf einem millionenschweren Schiff und da gibt es die Bediensteten, die ihm alles bringen und reichen. Sein Bodyguard steht daneben mit finsterer Miene und Sonnenbrille, obwohl es dunkel war. Ihr habt euch alles gegönnt, was euer Herz begehrt und habt euch damit höchstpersönlich für den bevorstehenden Schlachttag gemästet. Glaubt nicht, dass dieses Unrecht ungerichtet bleibt, was da im Gange ist. Und wie da auch inzwischen in unserem Land Leute auf Arbeit gehen und Stunden machen ohne Ende, obwohl sie nur die Hälfte bezahlt bekommen und, was da alles an Unrecht geschieht. Ja, ist also eine handfeste Warnung an die Leute, die reich sind, noch klarer darauf zu achten, dass Gott die erste Stelle hat und dass wir die Gnade, die wir empfangen haben, durch Taten weiter fließen lassen und damit Gott geehrt wird. Amen.